Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. So viel ist jetzt schon klar. Es deutet sich eine Zäsur an im Verhältnis zu Russland. Jetzt, wo für die Bundesregierung bewiesen ist, dass Alexei Nawalny Opfer eines gezielten Mordanschlages mit einem chemischen Kampfstoff wurde. Auch die Resonanz in Berlin und Brüssel macht heute klar, nichts zu tun, ist jedenfalls keine Option. Wir berichten gleich ausführlich. Für viele in der Slowakei ist das heute ein Schock. 2 Jahre nach dem brutalen Mord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten werden zwar Täter verurteilt, der vermutete Drahtzieher aber wird freigesprochen. Dazu ein Gespräch mit dem Schriftsteller Michael Woretzky. Und mit unserem Korrespondenten in Washington wollen wir darüber sprechen, was der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bei seinem Besuch in Kenosha in Wisconsin anders gemacht hat als vor ihm Donald Trump. Es gibt viele gute Gründe dafür, warum ein gutes, ein jedenfalls konstruktives Verhältnis zu Russland wichtig ist, schon allein, weil eine ganze Reihe von internationalen Konflikten ohne Moskau nicht gelöst werden können. Mit dem Nachweis eines militärischen Kampfstoffes im Fall Nawalny aber scheint für viele jetzt eine Grenze überschritten. Stefan Detjen berichtet aus Berlin auch über die Bundeskanzlerin, die ihre klare, harte Haltung heute noch einmal bekräftigt hat.
Ich nehme natürlich das, was jetzt so gesagt wird, auch wahr,
sagt Angela Merkel am Tag nach ihrer Erklärung zum Giftanschlag auf Alexei Nawalny. Die Bundeskanzlerin hat damit weit über Berlin hinaus ein Beben ausgelöst. Das war offenkundig auch die Absicht.
Ich habe meinen Worten von gestern heute da nichts hinzuzufügen,
erklärt Merkel heute nach einem Gespräch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Löfven im Kanzleramt. In Berlin halten unterdessen den ganzen Tag über die Ausdrücke des Entsetzens und Forderungen nach Aufklärung durch den Kreml nach. Offen ausgesprochen wird auch, was Merkel gestern zu sagen vermied.
Es ist offenkundig, für diesen Anschlag gibt es die Verantwortung der russischen Regierung und des russischen Präsidenten Wladimir Putin,
sagt Jürgen Trittin von den Grünen am Morgen im Deutschlandfunk. Zweifel dagegen noch bei den Linken. Der ehemalige Linken-Abgeordnete und Chemiewaffenexperte Jan van Aken fragt ebenfalls im Deutschlandfunk:
Wenn das wahr ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll eine russische Regierung erstmal zu so einem drastischen Mittel, Novichok, greifen? Wenn sie jemand umbringen will, geht das viel, viel einfacher.
Aus Sicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, dagegen hat gerade Gift als Instrument der russischen Staatsmacht Methode und ein Motiv. Jeglicher Opposition solle auf brutale Weise signalisiert werden, dass der lange Arm des Kreml sie überall erreichen und treffen könne.
Das ist eine bewusste Botschaft. Sie werden bewusst Fingerabdrücke hinterlassen, damit genau diese Botschaft ankommt.
Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages, fordert Aufklärung. Er habe sich stets für ein gutes Verhältnis zu Russland engagiert, sagt der FDP-Politiker, jetzt aber gelte:
Ich möchte mit Regierungsvertretern, die möglicherweise für ein Verbrechen verantwortlich sind, künftig keine Gespräche mehr führen.
Angela Merkel hatte gestern Konsequenzen aus ihrem Befund offen gelassen. Die Nachricht platzte am Nachmittag in eine Klausurtagung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Deren Vorsitzender Ralf Brinkhaus sagt nun ebenso wie gestern die Kanzlerin:
Dass wir jetzt nicht als Deutsche einen Alleingang machen, sondern dass wir europäisch zusammenbleiben. Und ich habe gesagt, das ist jetzt auch ein Lackmustest für die europäische Politik, ob wir in der Lage sind, auch einheitliche Positionen dann entsprechend gegenüber Ländern wie Russland aufzubauen.
Damit wird immer deutlicher, welches Thema mit der Forderung nach einer europäischen Antwort auf die Tagesordnung rückt.
Ich glaube, dass wir eine Politik der Härte betreiben müssen, dass wir in der Sprache, in der einzigen Sprache antworten müssen, die Putin versteht. Das ist Erdgas und Erdgasverkäufe,
erklärt der CDU-Außenpolitiker Röttgen. Es geht jetzt also um die Zukunft von Nord Stream, der von EU-Partnern wie den USA seit langem heftig kritisierten Gasleitung, durch die russisches Erdgas unter der Ostsee nach Deutschland gepumpt werden soll. Die Opposition macht jetzt Druck auf die Regierung, Christian Lindner von der FDP ebenso wie der grüne Trittin.
Ein Regime, das Giftmorde organisiert, das ist nicht ein Gegenüber für große Kooperationsprojekte, auch nicht für Pipeline-Projekte.
Diese Pipeline ist überflüssig, sie ist eine Wette gegen die europäische Klimapolitik.
Der Fall Nawalny dürfe nicht mit der Energiepolitik vermischt werden, hält die AfD entgegen. Kein Stopp von Nord Stream 2, fordert der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Tino Chrupalla gegenüber dem Deutschlandfunk. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, mahnt abgewogene Schritte an.
Wir dürfen auch keinen Totalboykott Russlands fordern oder durchführen.
Aber auch Ischinger kommt an diesem Tag zum Schluss, dass es jetzt auch um Nord Stream gehen müsse.
Das muss mit auf den Prüfstand.
Wolfgang Ischinger im Beitrag von Stefan Detjen. Auf dem Prüfstand steht das Gasprojekt Nord Stream 2 in Brüssel ja schon länger. Im Licht der neuen Entwicklung kehren jetzt alte, teils massive Vorbehalte zurück. Was aber die Forderung nach schnellen Entscheidungen und möglichen neuen Sanktionen angeht, da gab sich die EU-Spitze heute weiter abwartend, wie Bettina Klein berichtet.
Der Einsatz chemischer Waffen ist ein Bruch internationalen Rechts, hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereits in seiner Erklärung gestern Abend festgestellt. Und die mörderische Attacke auf Alexei Nawalny mit einem Nervengift, ähnlich wie die Bundesregierung, auf das Schärfste verurteilt. Doch was folgt daraus? Weitere Strafmaßnahmen gegen Russland? Die EU setzt zunächst auf eine Aufklärung in Russland durch Russland selbst.
At this stage, there is no investigation to point out to who is responsible.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Untersuchung, die auf einen Verantwortlichen hindeuten würde, sagte Kommissionssprecher Peter Stano am Mittag. Es ist schwierig, über Bestrafung zu sprechen, wenn man noch nicht weiß, wer verantwortlich war.
It's difficult to speak about punishment if you don't have the responsible at this stage. So the investigation needs to take place and then the further steps will be decided accordingly.
Eine Untersuchung müsse stattfinden, dann werde man über weitere Schritte entscheiden. Wie viel Vertrauen er denn in eine solche Untersuchung habe, wurde der Sprecher gefragt und räumte ein, die bisherige Bilanz in ähnlichen Fällen sei nicht sehr zufriedenstellend.
I can remind only Anna Politkovskaya, Sergej Magnitsky, Boris Nemtsov. Did we have satisfactory results from the investigation of their assassinations? Well, the track record is not very satisfactory.
Dennoch wolle er einem möglichen Ergebnis nicht vorgreifen und über die Glaubwürdigkeit einer solchen Untersuchung spekulieren. Andere sind längst deutlicher. Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler heute Mittag im Deutschlandfunk auf die Frage, ob er Zweifel an der Urheberschaft habe.
Es ist die Handschrift des Kreml. Es ist ein Stoff, der nicht in der Apotheke zu kaufen ist. Es ist ein Nervengas, ein Kampfstoff, der von Geheimdiensten genutzt wird und wir haben Präzedenzfälle, eine hohe Plausibilität.
Gahler plädiert wie andere Europaabgeordnete dafür, jetzt in der EU geschlossen zu handeln. Seit 6 Jahren sind bereits Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim in Kraft, die regelmäßig und immer einstimmig verlängert werden. Wenn wir außenpolitisch relevant sein und gehört werden wollen, dann müssen wir auch jetzt gemeinsam reagieren, so Gahler. Das heißt für ihn zum Beispiel, die bestehenden Gesetze zur Geldwäsche konsequent anwenden.
Alle die Gelder, die aus Russland von Oligarchen oder auch von hohen Beamten in den Westen geschafft werden, dass wir derer habhaft werden, dass wir die Leute auf Listen setzen, ihnen die Einreise verweigert und ihre Konten einfriert. Das tut richtig weh und das können wir nicht nur für 170 Leute wie im Augenblick, sondern das können wir für mehrere Tausend tun.
Solche personenbezogenen Sanktionen müssen jedoch, wie im Fall Belarus, gut begründet sein, um vor Gericht standzuhalten, was jeweils Zeit erfordert. Auch bei den Mitgliedstaaten scheint es die Position zu geben, zunächst die Reaktion aus Moskau und eine eventuelle Untersuchung dort abzuwarten. Je nachdem, ob oder wie bald diese Hoffnung trügt, könnten, abgesehen von Erklärungen, weitere Schritte folgen. Dazu muss aus Sicht von Abgeordneten wie Reinhard Bütikofer von den Grünen oder Michael Gahler aus der CDU das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 jetzt gestoppt werden.
Wir sollten jetzt in der Tat dieses Projekt zunächst mal mindestens auf Eis legen und sagen, über diese Pipeline läuft jetzt in der nächsten Zeit erstmal kein Gas.
Lange vor der Trump-Regierung hatte sich das Europäische Parlament mehrfach mehrheitlich gegen das deutsch-russische Projekt ausgesprochen. Unter anderem, weil es den europäischen Interessen, etwa bei der Energieunabhängigkeit, widerspricht. Angesichts des Anschlags gegen Alexei Nawalny scheint sich der Druck hier wieder aufzubauen.
Bettina Klein berichtet. Am Abend hat die Europäische Union in einer Erklärung der 27 Staaten zu einer gemeinsamen internationalen Antwort aufgerufen und dabei unter anderem unterstrichen, Straflosigkeit dürfe und werde nicht toleriert werden. Der Kreml hingegen sieht für ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel über den Fall Nawalny keinen Anlass, auch nicht für eine Erklärung des Präsidenten Putin. Wie schon in ähnlichen Fällen früher gibt sich die Umgebung des Präsidenten ahnungslos und bekommt Unterstützung von ganz unerwarteter Seite. Mehr zum Umgang Moskaus mit der Entwicklung im Bericht von Tilko Gries.
Alexei Nawalny wird vom Kreml nun als der Berliner Patient bezeichnet. Wir sind zweifellos daran interessiert, die Gründe dafür aufzuklären, was mit dem Berliner Patienten geschehen ist, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Er nennt Alexei Nawalny nicht beim Namen. Semantisch deutet der Sprecher damit an, Moskau habe mit den Gründen, weshalb Nawalny im Koma liegt, wenig oder nichts zu tun. Die deutsche Kanzlerin, sagte Peskow, verfüge ja nach eigener Aussage über Daten und eine Grundlage für ihre Aussagen, die jedoch seien in Moskau unbekannt. Da wir die Ergebnisse nicht kennen, können wir keine Bewertung abgeben. Die russische Seite bemühe sich, seitdem der Patient ins Koma gefallen sei, um Aufklärung. Peskow sagte, man muss taub sein, um das nicht zu hören. Das allerdings ist keine zutreffende Beschreibung der Realität. Der Kreml-Sprecher lässt abermals aus, wie viel Zeit verging, als Nawalny in Omsk im Krankenhaus lag, wie viele widersprüchliche Behauptungen es gab und dass die russischen Behörden bislang keinen Grund sehen, Ermittlungen zu beginnen. Ich würde mit Blick auf Vorwürfe gegen den russischen Staat vorsichtig formulieren. Es gibt keine Vorwürfe und es gibt für sie keinen Grund. Das ist das Erste. Und wir sind nicht geneigt, solche Vorwürfe anzunehmen. Das Reden über Sanktionen, die Sprache von Sanktionen ist im Ganzen nicht akzeptabel. In diesem Fall ist uns unklar, weshalb das Thema von Sanktionen diskutiert wird. Wenn der Kreml eine solche Tonlage setzt, dann stimmen Abgeordnete und Funktionsträger in der an Schattierungen armen offiziellen politischen Landschaft des Landes darin ein. Überraschend meldete sich heute in Minsk Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, im Fall Nawalny zu Wort. Wir haben ein Gespräch abgefangen, behauptete er, vor dem Auftritt Merkels, bei dem sie erklärte, dass man Nawalny zum Schweigen bringen wolle. Warschau spricht mit Berlin. Es gibt zwei Teilnehmer dieses Gesprächs. Aus dem Mitschnitt gehe hervor, dass darin gesagt worden sei, es gebe keine Vergiftung Nawalnys. Das Material werde nun dem russischen Geheimdienst übergeben, sagte Lukaschenko. Ob die Behauptung des belarussischen Präsidenten einen Wahrheitsgehalt überhaupt besitzt, ist noch nicht zu bestimmen. Interessant aber ist die Beobachtung, dass er offenkundig versucht, aus dem Fall Nawalny politisches Kapital zu schlagen, indem er Russland einen Gefallen zu tun glaubt. Belarus und Russland verhandeln in diesen Tagen über ein stärkeres Zusammengehen beider Staaten. Heute war der russische Ministerpräsident dazu in Minsk. Morgen kommen die Verteidigungsminister beider Länder in Moskau zusammen und spätestens nächste Woche treffen sich die Präsidenten beider Länder dann auch in der russischen Hauptstadt. Am Nachmittag hat das Team von Alexei Nawalny das zweite Video veröffentlicht, in dem die Recherchen des Oppositionspolitikers in Sibirien geschildert werden. Der erste Film erschien vor 3 Tagen und hat mehr als 4 Millionen Klicks erreicht. Er ist inzwischen auch mit englischen Untertiteln auf YouTube zu sehen. Nawalny schildert in den Videos, wie in den Städten Nowosibirsk und Tomsk regionale Abgeordnete, die der Kreml-Partei Geeintes Russland angehören, zugleich Firmenimperien betreiben und durch Korruption sehr reich werden. Den Schaden trage die Bevölkerung davon. Nawalny wollte nach Abschluss seiner Recherchen von Tomsk nach Moskau zurückfliegen. Dort ist er nie angekommen.
Tilko Gries berichtete. Als der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte vor 2 Jahren erschossen aufgefunden wurden, da trieb das Hunderttausende empörte Slowaken auf die Straßen. Die Proteste kosteten am Ende viele Spitzenbeamte den Job, viele Richter auch. Auch die Regierung stürzte. Für viele war es deshalb ein weiterer Schock, als heute, 2 Jahre später, ein Gericht zwar Täter verurteilt hat, aber eben nicht den vermuteten Auftraggeber, den zwielichtigen Unternehmer Marian Kotschner. Peter Lange berichtet.
Susanna Čaputová, die Präsidentin der Slowakei, ging extra zum Platz des slowakischen Nationalaufstands, zu dem kleinen Gedenkort für Jan Kuciak und Martina Kušnírová, um auszudrücken, was ihr zu dem Urteil von Pezinok in den Sinn kam. Ich muss sagen, dass das Urteil mich schockiert. Selbstverständlich interessiert mich die Begründung. Ich will aber auch sagen, dass ich diese Entscheidung voll respektiere. So wie der Präsidentin ging es heute vielen Menschen in der Slowakei, nicht nur den Angehörigen des ermordeten Paares. Schock, Enttäuschung, ungläubiges Kopfschütteln. Keine Richterschelte, aber doch die Sorge, was der Freispruch für Marian Kotschner vom Mordvorwurf wohl in der Gesellschaft anrichten mag. Ich bin erschrocken, dass Kotschner mit 5000 Euro Geldstrafe davonkommen soll, meint der Soziologe Michal Vašečka. Das ist lächerlich. Es scheint, dass in der slowakischen Justiz ganz viele versagt haben und auch jetzt versagen. Eine solche Entwicklung konnte sich niemand vorstellen. Kritik ernten vor allem die Staatsanwälte, die es nicht geschafft haben, die Verbindung zwischen den Tätern und dem Auftraggeber zwingend zu beweisen. Dass es keinen Schuldspruch gegen Kotschner geben würde, hatten die Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung Denik N heute Morgen gleich geahnt, als die vorsitzende Richterin Ružena Sabová erst einmal in aller Ausführlichkeit die Geldstrafe für unerlaubten Waffenbesitz begründete. Erst danach kam sie zum entscheidenden Punkt.
Marian Kotschner.
Die Angeklagten Marian Kotschner und Alena Zhuzhova werden von der Anklage freigesprochen, denn es wurde nicht bewiesen, dass der Mord von ihnen verübt wurde. Freispruch aus Mangel an Beweisen, auch für seine mitangeklagte ehemalige Mitarbeiterin. Allerdings 25 Jahre Haft für jenen ehemaligen Polizisten, der mit seinem bereits verurteilten Cousin die Tat ausgeführt hat. Die Täter sind also verurteilt, der mutmaßliche Auftraggeber bleibt erst einmal straffrei. Für Peter Bardi, den Leiter des Nachrichtenportals Aktuality.sk und ehemaligen Chef von Jan Kuciak, ist das schwer zu akzeptieren. Ich bin sehr traurig, dass das Gericht diese Leute freigesprochen hat, die ich für Verbrecher halte. Ich glaube, die Beweise reichten aus und bin überzeugt, dass Kotschner und Zhuzhova schuldig sind. Ganz in diesem Sinne äußerte sich am Nachmittag auch Igor Matovič, der Ministerpräsident. Dies sei ein trauriger Tag für die Slowakei. Ich denke, die Menschen haben anhand der bekannten Beweise ein Gefühl, das nicht weit von der Wahrheit entfernt ist. Ich verlasse mich auf das Urteil des Berufungsgerichts und hoffe, dass das dann im Sinne der Gerechtigkeit ausfallen wird. Das Urteil hinnehmen, kühlen Kopf bewahren und auf das oberste Gericht hoffen, das ist auch die Haltung der Bürgerbewegung für eine anständige Slowakei. Sie hat dazu aufgerufen, heute Abend Kerzen in die Fenster zu stellen, zum Gedenken an Jan und Martina. Neue Demonstrationen soll es vorerst nicht geben.
Berichtet Peter Lange. Vielen in der Slowakei fällt es heute also schwer, vor allem den Freispruch für den Unternehmer Marian Kotschner zu akzeptieren. Den Schriftsteller Michal Dvorecký habe ich vor dieser Sendung fragen können, ob es ihm auch so geht.
Auf einer Seite bin ich auch tief schockiert und erschüttert. Auf der anderen Seite bin ich aber auch tief überzeugt, dass wir an die Unabhängigkeit der Justiz glauben sollen. Und ich sehe das als kein Ende, sondern als Neuanfang. Und der ganze sehr komplizierte, sehr komplexe Fall endet jetzt beim obersten Gericht der Slowakei. Und es geht einfach weiter. Aber tatsächlich ist dieser Mord, Doppelmord, ein Trauma für das Land. Und dieses erste Ergebnis wieder mal ein Schock. Und auch gerade für die Familie, für die Eltern von Jan Kuciak und Martina Kuschnirova, die haben sich ja tatsächlich schockiert geäußert. Ich glaube aber, wir sollen nicht verzweifeln.
Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem ersten Aspekt, den Sie genannt haben, nämlich Sie seien schockiert und erschüttert. Was macht diesen Schock, was macht diese Erschütterung aus?
Vor allem, weil wir seit Monaten hören, fast im Wochentakt, neue und neue Details zu diesem Fall. Und es schien monatelang, dass eigentlich es eine ganz klare Verbindung gibt zwischen dem vermutlichen Auftraggeber. Da hat man den Marian Kotschner, den umstrittenen Unternehmer, vermutet, und der Vermittlerin, das ist diese Alena Zhuzhova, genannt auch Schwarze Witwe, und tatsächlich den Tätern. Die wurden nämlich, die drei Tätern wurden ja verurteilt zu jahrelangen Haftstrafen. Das heißt, man dachte, okay, wir haben den Mörder, wir haben seine Komplizen, wir haben die Vermittlerin. Aber jetzt wurde nicht nur Marian Kotschner als der vermutliche Auftraggeber, sondern auch diese Vermittlerin, die beiden wurden freigesprochen. Und das ist tatsächlich fast ein Schock, weil da gab es schon so viele Details zu den ganzen Transaktionen des Geldes und diese ganze Kommunikation und eigentlich viele Beweise. Aber das Gericht behauptet, es gibt viel zu wenig direkte, klare Beweise. Hm. Und das muss man akzeptieren.
Das muss man akzeptieren, sagen Sie, und betonen die Unabhängigkeit der Justiz. Also den Richterinnen und Richter machen Sie keinen Vorwurf. Machen Sie Polizei und Justiz einen Vorwurf, weil es beiden Institutionen nicht gelungen ist, eben diese lückenlose, diese wasserdichte Beweiskette zu ermitteln und vor Gericht zu präsentieren?
Naja, zum Beispiel hat das Gericht nicht wirklich diese geheime Threema-Kommunikation, diese verschlüsselte online-mobile Kommunikation nicht wirklich akzeptiert und in dieser ganzen Komplexität. Auch wenn es viele Infos dazu gab, es ist genug Beweismaterial auch drinnen. Man hat das entschlüsselt und man hat das gelesen, durchgelesen. Das sind wirklich viele, sehr, sehr viele Nachrichten, wo Kotschner und diese Vermittlerin kommunizieren. Da gab es sogar, wir haben Fotos des Investigativjournalisten Jan Kuciak an die Täter weitergegeben, seine als Privatadresse. Also man dachte schon, was braucht man mehr? Also man hat die ganzen Details zu denen, dann wurde er tatsächlich auch brutal ermordet. Aber ich glaube daran, dass Vertrauen an die Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei nur zurückgewinnen können, wenn die Justiz politisch unabhängig bleibt. Und dann sollen die Journalisten nicht die Arbeit der Justiz durchführen. Wir dürfen das kommentieren, kritisieren und alles andere. Aber hoffentlich wird das oberste Gericht diese ganzen Beweise neu interpretieren können. Und ich hoffe sehr an einen gerechten Prozess.
Das heißt, juristisch ist das noch nicht das Ende der Geschichte. Was ist mit all den Menschen, die in den vergangenen Jahren gegen Korruption, gegen Verfilzung zwischen Politik und Geschäftswelt und Justiz auf die Straßen gegangen sind? Was werden Sie sagen zu diesem Urteil? Was werden Sie für Schlussfolgerungen ziehen?
Naja, es gab heute wirklich eine Welle an empörten Kommentaren, auch in der Presse, auch von der Seite der Politik, die Präsidentin Susanna Čaputová, da hat sich sehr klar geäußert, dass sie auch schockiert ist von dem Ergebnis und mehrere politische Parteien genauso. Im Grunde ist es tatsächlich, auch vor allem für die Eltern der Ermordeten, fast wie ein Schlag ins Gesicht, weil die haben den Kotschner mit seiner ganzen Arroganz persönlich da miterlebt beim Gerichtsverfahren. Und wir wissen auch, dass der Kotschner bestens vernetzt war, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Justiz. Und wir sollen auch nicht vergessen, es gab so eine große polizeiliche Aktion, der Sturm, Burka auf Slowakisch. Und da mussten 12 höchstgerätige Richter zurücktreten aus ihren Positionen oder die müssen jetzt mit disziplinären Verfahren rechnen. Das heißt, da gibt es schon viele Zweifel, ob der Kotschner nicht versucht hat, irgendwie auch Richter zu beeinflussen. Und die waren sich auch nicht einig. Und es ist ein umstrittenes Urteil, das auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass das noch kein Ende bedeutet. Ich habe so ein bisschen Sorgen, dass es zu einer großen Frustration führen könnte, wenn nicht schnell was sich ändert, dann wird wieder in der breiteren Öffentlichkeit das Gefühl geben, schauen Sie mal, die wirklich Reichen, die Neureichen, die dürfen ja alles. Und das ist dann für eine junge Demokratie wie die slowakische besonders gefährlich.
Michael Worecki, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
23 Uhr und 33 Minuten. Das Journal von Mitternacht hier im Deutschlandfunk mit weiteren Themen an diesem Donnerstag. Schon einmal hat Angela Merkel versucht, im Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei zu vermitteln. Jetzt schaltet sie sich ein weiteres Mal in den Streit über Gas- und Ölvorkommen ein. Andreas Reuter.
Per Videokonferenz hat Angela Merkel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert. Thema war demnach der Streit zwischen den NATO-Partnern Griechenland und Türkei über mögliche Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Bundeskanzlerin habe die Notwendigkeit unterstrichen, regionale Spannungen abzubauen, schrieb Seibert. Merkel und Erdogan hätten vereinbart, in der Sache im Gespräch zu bleiben. Von türkischer Seite hieß es, Erdogan habe die Haltung Griechenlands als egoistisch und ungerechtfertigt kritisiert und zudem die Länder verurteilt, die Griechenland unterstützten. Deutschland versucht schon länger, in dem türkisch-griechischen Streit zu vermitteln. Außenminister Maas war in der vergangenen Woche in Athen und Ankara ohne erkennbare Erfolge. Die EU-Außenminister hatten Griechenland ihre Solidarität versichert und angekündigt, dass beim EU-Gipfel Ende des Monats notfalls weitere Sanktionen gegen die Türkei verhängt werden könnten.
Unter anderem die Städteregion Aachen ist heute mit einer Klage gescheitert, das als marode betrachtete belgische Atomkraftwerk Tihange stillzulegen, dazu Michael Schneider.
Damit folgt das erste Instanzgericht der Auffassung der belgischen Atomaufsichtsbehörde. Sie hatte zuvor betont, der Kernreaktor Tihange 2 sei sicher. Dort waren in den vergangenen Jahren Risse in der Außenhülle aufgetreten. Der Reaktor wurde daraufhin stillgelegt, aber 2015 wieder ans Netz angeschlossen. Nach Ansicht der Prüfer habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Die Kläger sehen das anders. Sie befürchten eine Bedrohung für die umliegenden Grenzgemeinden, darunter auch die Städte Aachen und Maastricht. Beide hatten sich der Sammelklage angeschlossen. Ihrer Ansicht nach hätten die strukturellen Probleme bereits beim Bau in den 70er Jahren festgestellt werden können. Zudem werde das Kraftwerk nicht wie vorgeschrieben kontrolliert. Verpflichtende Prüftermine würden nicht eingehalten, Akten von den Energieversorgern zurückgehalten. Auch die Bundesrepublik Deutschland hatte das Nachbarland deshalb zur Stilllegung des Reaktors aufgefordert. Dieser Auffassung schloss sich das Gericht nun nicht an. Für Tihange bedeutet das vorerst, dass alles beim Alten bleibe. So ein Anwalt, der mehrere Städte vertritt, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum Jahr 2023 darf das umstrittene Kraftwerk weiter betrieben werden. Ab dem folgenden Jahr will Belgien dann ganz aus der Atomkraft aussteigen. Ein alternatives Versorgungskonzept gibt es bislang allerdings nicht.
In einem Mehrfamilienhaus in einem Stadtteil von Solingen wurden heute die Leichen von 5 Kindern gefunden. Vieles deutet im Moment darauf hin, dass es die Tat der 27-jährigen Mutter sein könnte. Einzelheiten von Moritz Küpper.
Die Leichen der 5 Kinder wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Solinger Stadtteil Hasseldelle entdeckt. Die Großmutter, die in Mönchengladbach lebt, soll, so hieß es aus Sicherheitskreisen, die Polizei alarmiert haben. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, teilte erste Erkenntnisse mit.
Danach wurden in einer Wohnung in Solingen 5 tote Kinder im Alter von 8, von 6, von 3, von 2 und 1 Jahr gefunden.
Es soll sich, so die Polizei, um 3 Mädchen und 2 Jungen handeln.
Und tatverdächtig ist eine 27-jährige Frau. Und diese Frau ist heute um 14.13 Uhr in Düsseldorf vor einen Zug gesprungen, wurde dabei schwer verletzt.
Laut einem Feuerwehrsprecher wurde die Frau zwischen 2 Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Düsseldorf liegt rund 35 Kilometer von Solingen entfernt. Noch einmal Innenminister Reul.
Und in Begleitung dieser 27-jährigen Frau befand sich ein 6. Kind, nämlich der 11-jährige Sohn der 27-jährigen. Und dieses 11-jährige Kind ist zum Glück wohlauf.
Das Kind wurde bei Familienangehörigen untergebracht. Die tatverdächtige Mutter müsse nun befragt werden, so Polizeisprecher Stefan Weyand in Solingen.
Im Moment wird sie im Krankenhaus behandelt und wir werden sie natürlich befragen müssen, was der Hintergrund für diese Tat gewesen sein soll.
Noch sei sie aber nicht vernehmungsfähig, so Weyand. Man gehe aber von einem Gewaltverbrechen aus.
Zur Entwicklung an den Börsen. Nach dem Höhenflug an der Wall Street ging es für den Dow Jones in New York heute 2,8% abwärts auf 28.292 Punkte. Nach einem Aufwärtstrend am Morgen musste auch der DAX in Frankfurt am Main 1,4% abgeben. Schlussstand 13.058 Punkte. Mehr zur Entwicklung im Bericht von Konrad Busen.
Jede Menge guter Nachrichten gab es an diesem Donnerstag für die deutsche Börse. Das IFO-Institut schätzt, dass im August die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland um 1 Million gesunken ist. Im deutschen Maschinenbau gehen zwar weiterhin die Auftragseingänge zurück, aber der Maschinenbauverband sagt, der Tiefpunkt sei überwunden. Allein es half nicht, den DAX im Plus zu halten. Grund? Ein Ausverkauf am Aktienmarkt der USA. Seit den Tiefpunkten im März vor dem Corona-Lockdown waren Aktien mehr oder weniger unaufhaltsam gestiegen, vor allem Aktien aus dem Bereich Hightech. Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und so weiter. Oder auch Zoom, das Unternehmen, dessen Videokonferenzdienst durch Corona eine extreme Nachfrage erlebte. All diese Aktien stiegen über die Maßen stark in die Höhe. An der Nasdaq wo ganz viele dieser Aktien gehandelt werden, stieg der Auswahlindex seit dem März-Tief bis gestern über 80% nach oben. Irgendwann musste es da zu Verkäufen kommen. Heute war es soweit. Und so richtig einen Auslöser gab es gar nicht. Ja, das amerikanische Handelsdefizit wird größer, die USA importieren mehr, als sie exportieren. Ja, morgen werden neue Daten vom Arbeitsmarkt in den USA erwartet. Die könnten zeigen, dass die Erholung der Wirtschaft nicht ganz so läuft wie gewünscht. Aber ein Minus an der Nasdaq von bis zu 5% an nur einem Handelstag, das ist happig. Der DAX hat am Nachmittag vom Plus ins Minus gedreht und bei 13.058 den Handel beendet mit einem Minus von 1,5%.
23 Uhr und gleich 40 Minuten, das Journal von Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Dass die Stadt Kenosha in Wisconsin in den US-Präsidentschaftswahlkampf geraten ist, ist keine Überraschung. Hier haben weiße Polizisten 7-mal auf den unbewaffneten schwarzen Jacob Blade geschossen und damit einmal mehr Proteste ausgelöst gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt und auch Krawalle. Das Thema treibt vielen in den USA seit Monaten um. Auch Donald Trump war deshalb nach Kenosha gekommen, wenn auch gegen den Rat des Bürgermeisters und des Gouverneurs von Wisconsin. Thilo Kössler in Washington. Trump hatte in Kenosha ja vor allem die Polizei gelobt und die Plünderungen und Brandstiftungen als inländischen Terrorismus bezeichnet. Die Familie von Jacob Blade traf er nicht. Das hat jetzt Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, ganz anders gemacht. Er hat die Familie getroffen.
Ja, er hat die Familie getroffen, aber vielleicht erlauben Sie mir, Herr Barenbein, einen ganz kurzen Hinweis. Über Washington D.C. hängt gerade ein ganz schweres Gewitter. Es könnte sein, dass es ziemlich kracht, während wir miteinander reden. Die Szenerie hat sich in der Tat sehr unterschieden. Biden ließ sich nicht zu zerstörten oder beschädigten Geschäften bringen, um die Demonstrationen der Black Lives Matter-Bewegung an den Pranger zu stellen. Joe Biden hat Kenosha ganz bewusst einen ganz anderen Besuch abgestattet. Er wollte dazu beitragen, die Stadt nach diesen traumatischen Ereignissen zu heilen, hat er gesagt. Er wollte Leuten zuhören und über Lösungsansätze sprechen. Er hat in der Tat zunächst die Familie Blake getroffen. Das war ganz, ganz diskret arrangiert worden. Er hat sie auf dem Flughafen bereits getroffen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den Pressetross hat er in den Bussen warten lassen. Und dieses Treffen hat eine Stunde gedauert und es war tatsächlich Jacob Blake telefonisch zugeschaltet. Jacob Blake ist nach dem Ereignis am 23. August von der Hüfte ab querschnittsgelähmt. Und dann hat sich Biden im Anschluss mit Polizisten, mit Geschäftsleuten getroffen und mit Vertretern der Stadt, aber eben auch mit Bürgern, die von ihren Sorgen erzählt haben.
Und er hat auch noch weitere Gespräche, vor allem in der Black Community, geführt. Was waren das für Gespräche?
Das waren Gespräche. Er hat sich berichten lassen von ihrer Angst vor der Polizei, von der wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligung, kurzum von diesem systemimmanenten Rassismus, von dem seit dem Tod von George Floyd Ende Mai hier so viel die Rede ist. Er hat in Kenosha, Trump hat in Kenosha abgelehnt, dazu überhaupt etwas zu sagen, anders Biden. Er hat diesen Rassismus klar benannt. Natürlich gäbe es ihn und habe es immer gegeben in den letzten 40 Jahren, 400 Jahren seit Beginn der Sklaverei. Hat er gesagt.
The underlying racism that is institutionalized in the United States still exists, has existed for 400 years.
Und das war Gelegenheit für Joe Biden, Donald Trump frontal anzugehen. Er hat noch einmal an die Worte von Donald Trump nach dem Aufmarsch der weißen Milizen und Neonazi-Gruppen vor 3 Jahren in Charlottesville erinnert, als Trump sagte, auf beiden Seiten seien feine Kerle dabei gewesen. Biden nahm das als Beweis dafür, dass Donald Trump den Hass schüre und den Rassismus. Und er sagte, Trump legitimiere die dunkle Seite des Menschen.
It legitimizes the dark side of human nature.
Ja, und Biden hat dann erklärt, dass er die Ziele der Black Lives Matter-Bewegung wie die meisten Amerikaner teilt und unterstützt. Aber er hat auch noch mal klar gemacht, dass er Gewalt wie Brandstiftung, wie Plünderung und so weiter ganz klar verurteilt und ablehnt.
Zum Schluss noch, in all diese beiden Besuche fallen jetzt die Schlagzeilen über 2 weitere Todesfälle in den USA ganz besonders im Fokus. Ein 41-Jähriger, der im Staat New York zu Tode kam.
Ja, das ist ein ganz verstörendes Video, das da bekannt geworden ist. Das hat sich zugetragen bereits im März in Rochester bei New York. Da ist ein nackter Mann zu sehen, der auf dem Boden kniet. Der hat eine sogenannte Spukhaube auf und er wimmert. Da kommt plötzlich ein Polizist, drückt ihn auf den Boden und plötzlich rührt sich der Mann nicht mehr. Er ist tatsächlich erstickt. Er war ganz offensichtlich verwirrt, war nackt auf die Straße gelaufen und aufgegriffen worden und dann diese schlimme Eskalation. Das hat nun natürlich Folgen, nicht nur für die Stimmungslage. Der Gouverneur Gouverneur von New York hat alle Unterlagen angefordert, die Generalstaatsanwältin ermittelt, 7 Polizisten sind bereits entlassen worden. Das ist der jüngste Fall, der jetzt die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus natürlich nochmal befeuern wird.
Live aus Washington, Thilo Köstler, vielen Dank. Da waren sich nach dem letzten Wochenende fast alle einig, Flaggen aus vordemokratischer Zeit auf den Stufen hinauf zum demokratisch gewählten Bundestag, das ist nicht hinnehmbar, das darf es nicht geben. Sollen deshalb die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Reichstagsgebäude künftig verstärkt werden? Darüber hat heute der sogenannte Ältestenrat des Bundestages beraten. Für uns berichtet Sebastian Engelbrecht.
Man will erst einmal die Lage analysieren und dann reagieren, so das Zwischenergebnis, das einige Mitglieder des Ältestenrates des Bundestags erkennen ließen. Vizepräsident Thomas Oppermann erklärte, worauf sich das Gremium nicht geeinigt hat.
Ich bin erleichtert, dass niemand den Bundestag abschotten will, ihn abriegeln, verbarrikadieren oder zu einer Polizeikaserne machen will. Das wäre auch die falsche Konsequenz. Unser Parlament wird ein offenes Parlament bleiben. Gleichwohl gibt es große Einigkeit, dass sich die schlimmen Bilder vom Wochenende nicht wiederholen dürfen.
Zunächst will sich der Ältestenrat von den zuständigen Landes- und Bundesbehörden berichten lassen, wie es überhaupt zu den Bildern vom vergangenen Samstag kommen konnte. 300 bis 400 Demonstranten überrennen die Absperrgitter und drohen, mit schwarz-weiß-roten Reichsfahnen in den Händen, das Reichstagsgebäude zu erstürmen. Was hat die Polizei bei der Planung ihres Einsatzes möglicherweise versäumt? Hat die Koordination zwischen Polizei und Bundestagspolizei nicht funktioniert? Marco Buschmann von der FDP-Fraktion, Mitglied des Ältestenrats, legt Wert darauf,
dass auch die Verfassungsschutzbehörden und das Bundesinnenministerium klarmachen, welche Erkenntnisse sie im Vorfeld der Veranstaltung hatten. Denn es gibt Hinweise darauf, dass das keine spontane Aktion war, sondern dass die Aktion vorbereitet worden ist. Und dann möchten wir wissen, welche Konsequenzen herausgezogen worden sind. Sollte es der Fall sein, dass die zuständigen Behörden hier entweder die Gefahr nicht erkannt haben, falsch eingeschätzt haben, muss man daraus Konsequenzen ziehen.
Auch der Bundestagsinnenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium, zuständig für die Geheimdienste, sollen sich mit den Ereignissen vom 29. August befassen. Nicht zu vergessen die Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen. Auf einen Beschluss zur strengeren Handhabung der Bannmeile verzichtete der Ältestenrat. Und auch über einen Sicherheitsgraben gegen terroristische Angriffe ist noch nicht endgültig entschieden, wie der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider berichtet.
Wenn ein LKW darauf zufahren würde, was möglich ist, auf die Treppen, um das abzusichern und nicht von Demonstranten, das ist in der Baukommission des Bundestages quasi schon entschieden. Wir ziehen es jetzt vor in den Ältestenrat, um dort zügig zu einer Entscheidung zu kommen.
Da kam einiges auf Wiedervorlage im Ältestenrat. Einer der Hauptverantwortlichen für den Polizeieinsatz am Samstag im Regierungsviertel rechtfertigte sich heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Innensenator Andreas Geisel gestand ein:
Das ist nicht gut gelaufen, das dürfen wir nicht mehr zulassen.
Eine der Lehren, die der Ältestenrat des Bundestags heute auch zog, man werde das ohnehin in Arbeit befindliche Sicherheitskonzept für das Reichstagsgebäude überarbeiten, so Michael Grosse-Brömer von der CDU-CSU-Fraktion.
Der Bericht aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Gegen die da oben und für mehr unmittelbare Macht des Volkes. Einstellungen wie diese nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler populistisch. Sie sind aber in den letzten Jahren wieder spürbar zurückgegangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Zugleich aber warnen Forscher wie Robert Fehrenkamp von der Bertelsmann Stiftung, gerade in die Defensive geraten, könnte sich zum Beispiel der rechte Rand wieder stärker radikalisieren. Die Einzelheiten im Bericht von Volker Fintermer.
Nach den Befragungen von mehr als 10.000 Bundesbürgern, die zuletzt im vergangenen Juni durchgeführt wurden, sind aktuell noch etwa 2 von 10 Wahlberechtigten in Deutschland, exakt 20,9%, populistisch eingestellt. Das sind über ein Drittel weniger als noch im November 2018. Die Studie spricht tatsächlich von einer echten Trendwende im bundesweiten Meinungsklima und dass Populisten in Deutschland wieder in die Defensive geraten seien. Dabei setzte die Trendwende der Studie zufolge bereits im vergangenen Jahr ein. Die Corona-Krise hat diese Entwicklungen nochmals verstärkt, aber nicht ausgelöst, betont Fehrenkamp.
Die Corona-Krise hat nochmal klargemacht, dass sachliche Problemlösungen besser sind als Populismus. Niemand möchte in Deutschland derzeit so regiert werden wie Amerika von Donald Trump. Aber ursächlich liegt die Trendumkehr im Jahr 2019, also deutlich vor Ausbruch der Corona-Krise.
Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die etablierten Parteien und da vor allem die Regierungsfraktionen zu nüchterner und praktischer Sachpolitik zurückgekehrt sind und die ideologischen Verbalschlachten im Gefolge der Flüchtlingskrise, die für einen heftigen und umfassenden Grundsatzstreit im Land gesorgt hatten, beendet haben. Zumal dieser Streit sich zwischenzeitlich auch an den Wahlurnen negativ bemerkbar gemacht hatte.
Die Parteien sind dafür abgestraft worden vom Wähler und haben ihre Lektion gelernt, sodass diese Trendumkehr ein Erfolg der Zivilgesellschaft in Deutschland ist. Also die Parteien haben da stärker auf die Signale aus der Wählerschaft gehört als umgekehrt.
Zugleich stellen die Forscher aufgrund dieser Entwicklungen eine weitere Radikalisierung bei den populistischen Parteien, besonders der AfD, fest. Fast 9 von 10 AfD-Wählern, exakt 87%, vertreten der Studie zufolge entweder sehr deutlich oder zumindest latent populistische und/oder rechtsextreme Einstellungen. Von einer Entwarnung wollen die Forscher deshalb trotz des positiven Trends nicht sprechen. Das kommende Wahljahr werde da der nächste wichtige Meilenstein sein.
Volker Fintemmer. Die SPD hat schon einen, andere Parteien diskutieren noch über einen Kanzlerkandidaten, eine Kandidatin oder ihr Spitzenpersonal für die nächste Bundestagswahl im nächsten Jahr. Auf den Fraktionsklausuren allerdings von CSU, FDP und den Grünen lässt sich jetzt schon beobachten, wo hier und da inhaltlich erste Markierungen gesetzt werden. Johannes Kuhn.
Ein Jahr noch bis zur Bundestagswahl. CSU-Chef Markus Söder zu Gast bei der CSU-Landesgruppe warnt die Große Koalition davor, jetzt auf Lösungserscheinungen zu zeigen.
Die Bundesregierung darf kein Ort sein, der eine Art Projektionsfläche von Wahlkampf ist, sondern muss in all diesen, was Parteien natürlich tun müssen, in Vorbereitung dafür, muss der zentrale Ort sein, der Entscheidungshandlungsfähigkeit und auch der ein Stück weit sogar der Neutralität, weil wir brauchen jetzt keinen einjährigen Wahlkampf.
Kein einjähriger Wahlkampf also, dafür aber legt die CSU eine alte Forderung erneut auf den Tisch. Eine Kaufprämie nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Verbrenner mit niedrigem CO2-Ausstoß. Die Autobranche, aber auch Zulieferer seien von Corona-Krise und Strukturwandel hart getroffen. Das Autoland Bayern will die Autokoalition auf Länderebene dafür erweitern.
Es wird nicht nur Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern sein. Wir wollen auch andere Länder, die sehr stark von den Zulieferern betroffen sind. Denn dort geht es am ersten los, dass entsprechend gespart wird und Arbeitsplätze wegfallen.
In den Verhandlungen über das Konjunkturpaket hatte die SPD-Spitze die Verbrennerkaufprämie verhindert. Doch auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bekanntermaßen skeptisch. Nur wenige Stunden später moderiert sie das Thema dezent ab.
Ich persönlich glaube, dass unser Konjunkturprogramm jetzt rund ist, dass wir da auch Förderungen für die Automobilindustrie drin haben, insbesondere auch durch die Mehrwertsteuersenkung natürlich.
Die SPD wiederum zeigt sich verwundert. Am Mittwoch noch habe sich die Spitze der Unionsfraktion auf ihrer Klausur für die Elektromobilität gefeiert. Nun tauche plötzlich die CSU mit der Verbrennerforderung auf, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.
Also mir wäre sehr daran gelegen, wenn die Union mal einen klaren Kompass hat und dann werden wir darauf auch antworten.
Auch die SPD-Fraktion, deren Klausur noch bis Freitag geht, will die Automobilbranche stützen. Sie bringt einen Autopakt nach Vorbild der Kohlehilfen ins Spiel, konkret regionale Strukturhilfen und Beteiligungsfonds für Zulieferer. Strukturhilfen halten auch die Grünen für sinnvoll, allerdings für die Kommunen. Sie fordern 500 Millionen Euro, um mit neuen Ideen gegen die Verödung der Innenstädte vorzugehen. Denn die Corona-Krise habe das Ladensterben verschärft.
Wir werden ja häufig gefragt, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt Regierung wären? Ja, wenn wir jetzt Regierung wären, dann würden wir ganz klar sagen, es muss einen Innenstadtgipfel geben im Kanzleramt.
So die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt zum Abschluss der Fraktionsklausur. Es sind eben doch bereits Schwerpunkte für das Wahljahr 2021 zu erkennen, auch bei der FDP-Fraktion. Sie will die Bildung zum deutschen Mondfahrtprojekt machen. Mehr Digitalisierung, größere Unabhängigkeit einzelner Schulen, einheitliche Qualitätsstandards für Kindergärten. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann.
Das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass wir dafür sorgen, dass in jede Schultasche ein digitales Endgerät gehört.
Zudem wollen die Liberalen einen Paradigmenwechsel im Bildungsföderalismus. Aus dem Kooperationsverbot von Bund und Ländern soll ein Kooperationsgebot werden. Die Linke will auf ihre Fraktionsklausur unterdessen eine Stärkung der sozialen Absicherung beschließen. Bis Freitag stehen auch Details zu einer einmaligen Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre auf der Tagesordnung. Die Abgabe soll der Bewältigung der Corona-Folgekosten dienen.
Johannes Kuhn berichtet schon. Was fehlt noch in dieser Sendung? Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion.
Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny wird in den Kommentarspalten über mögliche Sanktionen gegen Russland debattiert. Der Vorfall schreit nach Konsequenzen, meint die Pforzheimer Zeitung. Es ist ein erneuter, drastischer Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention, die auch Russland unterzeichnet hat. Diesmal nicht im Ausland, wie noch 2018 in Großbritannien im Fall Skripal, sondern im eigenen Land. Auch Russlands Präsident Putin bekämpft seine Opposition also mit Massenvernichtungsmitteln, genau wie Assad in Syrien. Was sagt eigentlich Altkanzler Gerhard Schröder zu diesem lupenreinen Demokraten? In der Volksstimme aus Magdeburg heißt es, der Fall Nawalny hat das Zeug, die Koordinaten der deutschen und damit der europäischen Russlandpolitik spürbar zu verschieben. Bislang fuhr Berlin eine Mischstrategie aus Dialog und sanftem Druck, immer aber mit Rücksicht auf Moskau. Es könnte sein, dass Berlin die Samthandschuhe nun abstreift. Der Reutlinger Generalanzeiger beobachtet, Bundeskanzlerin Merkel hat moralisch richtig gehandelt und will Russland bestrafen. Doch stellt sich die Frage, ob sich die Kanzlerin und Deutschland da nicht übernehmen. Die Bundesrepublik ist kein Weltpolizist. Merkel macht im Fall Nawalny einen ungewöhnlichen Fehler. Sie findet nicht das richtige Maß. Die Stuttgarter Zeitung führt dazu aus, die naheliegende Reaktion der von den EU-Partnern ohnehin extrem kritisch beäugten Gaspipeline Nord Stream 2, die Unterstützung zu entziehen, bietet keinen leichten Ausweg. Andere Energielieferanten sprengen gern ein, wenn die deutsch-russische Röhre nicht in Betrieb ginge, die USA mit ihrer Flüssiggasflotte allzumal. Das aber hieße Donald Trump, der in bald 4 Präsidentschaftsjahren die transatlantischen Beziehungen mit Füßen getreten und das Pipeline-Konsortium mit Sanktionen belegt hat, einen großen politischen Sieg zu schenken. Das will in Berlin auch niemand. Möglicherweise kommt man am Ende aber nicht darum herum. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht das anders. Ein Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 kurz vor Fertigstellung wäre töricht. Deutschland profitiert davon mindestens so sehr wie Russland. Sanktionen gegen führende Vertreter des russischen Regimes oder der Geheimdienste wären deutlich effektiver. Die Frankfurter Rundschau fragt allerdings, wen soll man bestrafen, wenn ungeklärt ist, wer der Täter ist, wer ihn mit dem verbotenen chemischen Nervenkampfstoff Novichok versorgt hat? Das sind ja keine nebensächlichen Fragen in einem Rechtsstaat. Sie sollten schon beantwortet sein, bevor eine Strafe, etwa gegen Nutznießer oder Unterstützer des Systems Putin, ausgesprochen wird.
Das war die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Am Ende dieser Sendung, ich verweise Sie noch gerne auf unser Kulturmagazin Fazit. Nach den Nachrichten wird Sie dann Wladimir Balzer hier begrüßen als Teil unserer Radionacht, die Kollegen in Deutschlandfunk Kultur. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg.